Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Theaterautor, Schauspieler, Regisseur Florian Buttermann in meinem Podcast. Lieber Florian, schön, dich wiederzusehen.
Ja, hallo Chris, schön, dich wiederzusehen.
Wir kennen uns ja bereits, wir haben uns kennengelernt schon, nicht wahr?
Ja. In Braunschweig, als du eine Aufführung von uns besucht hast. Und wir waren hinterher sehr lecker essen und da haben wir uns kennengelernt.
Genau, und dann habe ich gesagt, du musst unbedingt in meine Sendung kommen, weil du bist ein unglaublich sympathischer, lustiger, kreativer, großartiger Mensch. Und das, ja, die habe ich ja gerne als Gäste, solche Typen.
Ja, was soll ich darauf jetzt sagen? Es ist zumindest mein erster Podcast. Also, ja.
Warum eigentlich? Warum ist es dein erster Podcast? Hat dich noch keiner gefragt, hat dich noch keiner entdeckt.
Ich weiß noch nicht, ob es so interessant wird, das musst du dann hinterher beurteilen. Also mich hat noch keiner gefragt, ich höre Podcasts am laufenden Band, sehr spannende, sehr interessante, von politisch bis historische. Das macht mir immer sehr viel Spaß, aber mitwirken durfte ich bei noch keinem. Aber nun, mit 50 kann man ja auch nochmal sich neuen Dingen zuwenden.
Ja, oder mal selber einen machen, das steht ja vielleicht auch noch aus.
Ja, das würde mich schon mehr in den Fingern jucken, aber ganz ehrlich, die Zeit reicht nicht. Ich bin ja froh, dass ich die Dinge, die ich sowieso schon mache, schaffe. Also dazu reicht die Zeit dann im Moment nicht. Aber ja, wir wollen nicht hoffen, dass es mal wieder einen Lockdown gibt, dann hätte ich Zeit, dann würde ich das ausprobieren.
Nee, das hoffen wir nicht. Also für die Menschen natürlich, die dich nicht kennen, die paar wenige. Du hast das Theater, die Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig, das haben wir bereits erwähnt. Da haben wir uns kennengelernt, da spielst du momentan ein Stück und hast das auch inszeniert, zusammen mit der Schauspielerin Eva Habermann. Das heißt Vier linke Hände, das läuft noch bis Juni, gell?
Bis 2. Juni, aber inszeniert habe ich es nicht. Das war ein ganz toller Regisseur, Markus Bölling aus Quedlinburg. Also ich darf in diesem Fall nur, was heißt nur, mit Eva Habermann jeden Abend dieses wunderbare Stück, diese tolle Komödie spielen.
Genau, aber es ist dein Theater, das kann man schon mal sagen.
Ja, ja.
Ja. Das habe ich dir ja gesagt, als wir uns getroffen haben, habe ich gedacht, als ich das Stück gesehen habe, ach, das ist ja ein lustiger Schauspieler, wo sie den wohl aufgegabelt haben. Ja, so habe ich das.
Ja, das ist ja immer das Schwierigste, sich selbst aufzugabeln sozusagen, also sich selbst zu besetzen. Und wenn es dann auch, in dem Fall haben wir jetzt Glück, es ist ein Erfolg, aber es, nicht jedes Stück ist ja ein Erfolg, was man selber macht. Und wenn man sich dann auch noch selbst besetzt und das Stück selbst ausgesucht hat und es ist ein Misserfolg, dann kann man ja nicht mal wem die Schuld geben. Also das ist dann besonders blöd. Aber gut, in dem Fall ist uns das ja erspart geblieben.
Ja, machst du das denn öfter? Also spielst du öfter auch dann die Hauptrolle oder immer?
Nein, immer schon gar nicht, auch gar nicht immer Hauptrollen, manchmal auch Nebenrollen. Also ich spiele so einmal, diese Spielzeit habe ich zweimal gespielt, weil es Jubiläumsspielzeit war, 20 Jahre Komödie in Braunschweig, aber sonst spiele ich so einmal, manchmal auch ein Jahr nicht. Also das hängt immer davon ab, ich mache das natürlich auch, um Kosten zu sparen, um ein Gehalt für einen Schauspieler zu sparen, ja.
Okay, aber du bist ja auch talentiert, oder? Also ich fand dich ja auch sehr amüsant in dieser Rolle.
Das müssen andere sagen. Also ich merke nur, dass dieses Stück gut ankommt und sie über mich lachen. Also ich scheine ein komisches Talent zu haben, ja. So, sonst würde ich aber auch ja nicht Komödie machen, wenn es mich eher zur Tragödie ziehen würde oder so. Dann sehe ich es jetzt an irgendeinem Stadttheater.
Ja, also es ist dieses Stück jetzt speziell ist Boulevard eigentlich. Na, sagt man dazu Boulevard?
Oder? Ja, ich mag das Wort heute nicht mehr so sehr, weil es gern so geringschätzig betrachtet wird. Ich würde sagen, es ist eine gute Komödie. Es ist nicht ganz taufrisch, das Stück ist schon aus den 80ern, aber eine gute französische Komödie, die immer noch bestens funktioniert.
Mhm. Ja, du hast du immer noch die künstlerische Leitung in Hannover auch am Theater?
Ja. Ja, ich hoffe, wenn mein Chef mir nicht über Nacht gekündigt hat, dann habe ich die noch, ja.
Ja, also jetzt, wo wir sprechen, hast du die noch, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wissen wir.
Ja, ich sage jetzt nur Nettes über ihn, also dann hat er keinen Grund, mir zu kündigen.
Okay, und du hast ja sogar einen Wikipedia-Eintrag deswegen und auch nur bekannte Leute haben einen Wikipedia-Eintrag.
Den hat irgendjemand mal gemacht,
Gut, ja, da muss man immer vorsichtig sein. Ich habe schon öfter mal Wikipedia-Einträge zitiert und dann kamen ganz unterschiedliche Reaktionen. Bei manchen sticht man auch wie so in ein Wespennest, weil die sagen, das ist unglaublich, wer das reingeschrieben hat und so. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig damit.
Also da steht bei mir, glaube ich, nichts drin.
Ja, aber du hast schon immer geschrieben, ist das richtig?
Ich habe angefangen zu schreiben eigentlich in der Grundschule. Ich hatte ein Kasper-Theater und kriegte dann irgendwann mit, dass es da ja auch Stücke für gibt. Also dass man das ja nicht improvisiert, sondern es muss ja ein Stück geben, wo alles festgelegt ist. Das kriegte ich irgendwie in der Grundschule mit. Und eine Freundin, eine Bekannte meiner Eltern, hatte ein Buch mit solchen Kasper-Theaterstücken drin. Und dann wollte ich das auch haben und habe meinem Vater gesagt, das möchte ich haben, kauf mir das bitte. Und dann hat der gesagt, nee, das ist ein Stück mit, ein Buch mit Kasper-Theaterstücken, das brauchen wir nicht. Also das kannst du selber schreiben. So, und dann habe ich also gar nicht, weil ich wollte, selber geschrieben, sondern weil ich das Buch mir verwehrt blieb und ich musste. Und dann habe ich für die Kasper-Puppen, die ich hatte da so ein Arsenal von verschiedenen Puppen, für dieses Ensemble, will ich es mal im weitesten Sinne nennen, habe ich dann zwei Stücke geschrieben. Das eine hieß Oma hat Geburtstag und das andere hieß, glaube ich, Hilfe, der Räuber kommt oder so. Ja, das waren die ersten Stücke. Und dann ging das eigentlich kontinuierlich über die Schulzeit. Theater AG dann am Gymnasium gemacht, da Stücke geschrieben, weil primär Mädels in dieser Theater AG waren. Ich war zeitweise der einzige Junge, also braucht, und die Mädels hatten keinen Bock mehr darauf, immer Männer spielen zu müssen. Also musste ich ein Stück schreiben, wo nur ein Mann drin ist oder ein Junge und nur Mädels. So, das war dann das nächste Stück. Und so hat sich das immer eigentlich ganz organisch weiterentwickelt.
Kann man mit diesen Stücken bei Frauen gut an? Oder bei Mädels?
Nee. Ich war jetzt nie so der Womanizer, muss ich dazu sagen. Aber da ich auch immer so viel Theater gemacht habe, war das jetzt auf meiner Prioritätenliste, also in der Schule, gar nicht Platz 1, weil ich einfach so viel um die Ohren hatte.
Und auch diese Kasperle-Theaterstücke, die hast du dann auch aufgeführt nach den Büchern, oder?
Die habe ich dann immer so bei Familienfesten so aufgeführt und da mussten die immer alle kommen, meine Familie, und mussten auch Eintritt bezahlen. Die haben dann immer 10 Pfennig oder sowas zahlen müssen. Also ich habe nie umsonst gespielt. Ich habe immer damit Geld verdient.
Okay. Und die, gut, okay, und der Kasperle und so, die haben ja auch dann umsonst gespielt, die Armen. Die hast du ja nicht verköstigt sozusagen.
Ja, die mussten wir ja nicht, nein. Die wurden mal genäht, trotzdem, wenn sie ein Loch hatten oder sowas.
Das hat sich ja dann, genau. Das hat sich dann irgendwie.
Aber ich habe das dann mit Freunden in der, so muss auch so erste, zweite Klasse oder so, da haben wir dann draußen Zirkus gespielt, haben da auch Eintritt wieder genommen und dann wurde das geteilt und für dieses, ich sag mal, da haben wir vielleicht dann eine Mark eingenommen oder auch mal zwei und dafür wurden dann kollektiv sozusagen am nächsten Kiosk wurden dafür Süßigkeiten gekauft und die wurden dann geteilt. Also ich habe es nicht eingesackt, das Geld damals.
Okay, das ist ja ganz cool. Und das heißt aber auch, du hast dich damals dann schon auch, also hast du es ernst genommen, hast dich wie ans Buch auch gehalten oder hast du es durchgezogen sozusagen?
Ja. Und ich habe mich irgendwie, das reflektiere ich jetzt eigentlich erst, ich habe mich immer auch schon als Unternehmer wohl wahrgenommen. Also sonst käme man ja nicht auf die Idee, mit 8 Jahren Eintritt zu verlangen. Man hätte ja auch sagen können, es kostet ja nichts, kommt her, guckt euch das an. Nein, mir war klar, wenn ich in den Zirkus gehe, kostet das Geld. Und die haben ja auch nicht mit Spielgeld bezahlt, die Erwachsenen, sondern die mussten 10 Pfennig oder sowas abdrücken. Mhm. Aber also es scheint bei mir schon immer eine Verbindung da gewesen zu sein zwischen kaufmännischem Talent und ich mag das Wort nicht, also künstlerischem oder Theatertalent. Meine Frau sagt immer, ich bin eine Mischung zwischen Kaufmann und Clown. Das trifft es ganz gut.
Ja, das ist ja eine ganz gute Mischung, weil ja auch viele Clowns, sag ich mal, oder Schauspieler oder so, die sich dann oder ein Problem haben, sich dann zu verkaufen auch vielleicht, oder? Also Künstler dann eher das Problem.
Ja, absolut, absolut. Also gerade wenn man wie wir jetzt seit 21 Jahren hier in Hannover und seit 62 Jahren in Braunschweig und seit 62 Jahren in Hannover unsubventioniertes Theater macht, dann muss neben dem, was da auf der Bühne stattfindet, muss es sich ja immer rechnen. Und das schaffen wir. Aber auch nur, weil wir immer, immer auf die Kosten gucken.
Also 62 Jahre existiert das Theater sozusagen.
In Hannover. Nicht unter meiner Leitung, aber auch damals, also anfangs kriegten die noch ein bisschen Subventionen, dann wurden die irgendwann in den 90ern gestrichen und seitdem also ohne Subventionen und wir machen das in dieser Tradition weiter.
Also das hätte ich gesagt, hast dich gut gehalten mit 80.
Ja. Mittlerweile. Dann die Tagescreme wäre ich reich geworden.
Frisch und jung geblieben. Aber ist das etwas, was dir, also kannst du erklären, woher diese Liebe für Geschichten gekommen ist? Also natürlich vielleicht jetzt du hast gesagt, so wie der Mangel am Kasperle-Buch, aber so, das muss ja irgendwie aus dir raus, irgendwo muss ja hergekommen sein, oder?
Also ich war, glaube ich, das erste Mal mit 3 Jahren im Weihnachtsmärchen so in Hannover im Theater am Egi, weil mein Onkel Arzt war und konnte da Dienste machen, Theaterdienste und hat dann immer zugesehen, dass er im Dezember ins Märchen kam und dann ging ich schon sehr früh da mit, also noch bevor wir mit dem Kindergarten dahin gingen. Und das hat mich irgendwie fasziniert und hat auch mich dann nie wieder losgelassen. Also ich finde es toll, dass man auf einer Bühne, was das ja nichts anderes ist als Bretter, dass wir darauf Geschichten erzählen. Jeder da unten weiß im Publikum, dass es nur fiktiv ist. Ich sage immer, wenn wir jetzt einen Film drehen, also sagen wir mal Mord auf dem Nil, um bei Agatha Christie mal zu sein, dann, wenn man das verfilmt, dann fährt man an den Nil oder stellt das heute irgendwie dar. So, wenn wir das aber auf der Bühne spielen, dann sind wir ja nicht am Nil, sondern sind in Braunschweig, Hannover oder wo auch immer auf einer Bühne. Und hinten hängt vielleicht irgendwie eine gemalte Pyramidenlandschaft. Also wir sind ja nicht, es ist ja weit davon entfernt, echt zu sein. Und trotzdem lässt das Publikum sich jeden Abend ja bei jeder Theatervorstellung auf der ganzen Welt mit den Schauspielern, die das darbieten, auf diese Fiktion ein. Das ist ja eine Verabredung, eine unausgesprochene Verabredung, die da unten glauben, das, was wir da oben für 2 oder wie viele Stunden auch immer darstellen. Und diese Gemeinsamkeit, die man da eingeht mit dem Publikum, das ist ein ganz großes Faszinosum, finde ich. Und das macht auch die Spannung für mich jeden Abend wieder aus. Dass da auch was nur mit diesem Publikum entsteht. Wenn das Publikum nämlich nicht kommt, dann spielen wir ja nicht.
Mhm.
Und dadurch hat auch jede Theatervorstellung etwas Einzigartiges. Also Theater ist eigentlich eine der wenigen Kunstformen, wo das, also wenn ein Maler ein Bild malt, das macht er zu Hause, ob das dann hier hängt oder im Keller steht oder in einem großen Museum hängt, hat auf das Bild ja keinen Einfluss. Das ist, wie es ist. Und bei einem Buch ist es dasselbe oder wenn ich was komponiere. Aber bei dem, was wir machen, der Autor denkt sich das aus, aber es entsteht ja eigentlich dann erst durch das Zusammentun zwischen Bühnenbild, Kostümbild, Regie und Schauspielern und dann aber auch, wenn die das dann alleine machen, ist es nur eine Probe. Es ist erst eine Vorstellung und damit ist es erst dann fertig, wenn auch Publikum da drin sitzt und darauf reagiert. Und das ist da, und wenn das hat mich vielleicht auch im Zirkus immer so gereizt, und wenn das dann eben abends vorbei ist und der Vorhang fällt, dann können wir zwar am nächsten Tag dasselbe Stück spielen, aber diese Vorstellung, die das Publikum gerade noch gesehen hat, ist so nicht wiederholbar, weil es eine Kunstform ist, die aus dem Augenblick entsteht und im Augenblick auch nur existiert, wie eine Seifenblase. Und hinterher ist die zerplatzt und weg. Und das ist für mich das Geile am Theater. Und deswegen wird es auch Theater geben, solange es Menschen gibt.
Das hast du schön erklärt. Ich verstehe das auch total. Es ist es ist ja wie eine Illusion, auf die man sich eigentlich einlässt. Also wie
ein Traum.
Ja, wie ein Traum,
genau. Wenn man so will, ja. Oder, genau. So
eine Fantasie. Man lässt sich da auf das Level dieser Fantasie irgendwie zusammen ein. Und das kann ich wahrscheinlich weniger, oder beziehungsweise ich kritisiere ja immer, ich habe ja noch eine Film-Talkshow und so, und ich kritisiere ja auch öfter mal den heutigen Film oder auch die Erzählweise oder dieses Auserzählen von Geschichten, weil es dir die Fantasie halt raubt. Also wenn ich immer die ganzen Hintergrunds- oder Backstories kenne von allen Charakteren, die irgendwo mal mitgespielt haben, dann kann ich mir selber nichts mehr aufbauen. Ja?
Absolut. So. Und ich meine, den Film kannst du dir alleine anschauen, der verändert sich nicht. Aber Theater verändert sich eben durch das Erlebnis auch des Publikums untereinander. Du wirst ja angesteckt durch Lachen oder durch Weinen. Du kriegst ja auch, dass die Leute, die links und rechts und vor und hinter dir sitzen, mit. Und dadurch ist es eben... Und ich glaube, dass der Mensch eine Ursehnsucht hat, sich Geschichten zu erzählen. Ich glaube, dass das schon... Die Steinzeitmenschen am Lagerfeuer, so sind, glaube ich, diese ersten Höhlenmalereien auch entstanden. Da kam einer von der Jagd, hat das erzählt und um das noch anschaulicher zu machen, hat er eben diese Bilder dahin gepinselt und hat dann wahrscheinlich mächtig übertrieben und aufgeschnitten. So, und dann haben die Leute da in ihren Mammutfällen da gesessen und haben dem gebannt gefolgt. Und im Orient sitzt eben so ein Geschichtenerzähler am Rande eines Basars und verzaubert die Leute da. Und bei uns machen wir es eben im Theater. Aber im Grunde ist es nur... Und eine unterschiedliche Ausprägung derselben Gattung. Nämlich die Leute mitzunehmen und ihnen Geschichten zu erzählen.
Ja, im Kino läuft der Film wahrscheinlich auch, wenn keiner drin sitzt. Ich weiß gar nicht.
Ja, oder wenn einer drin sitzt. Wir würden ja nicht spielen für einen. Aber ich sah schon in Kinovorstellungen, da saßen dann nur 3-4 Leute drin.
Ja, genau. Das ist, wobei ich da nochmal zur Rettung des Films sagen muss, dass ich natürlich, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, also das ist auch ein bisschen was damit zu tun hat, mit wem ich den Film gucke, das macht schon den Film anders.
Natürlich. Das muss auch man wenn schon das Kino sagen. Voll ist, ist auch eine andere Reaktion. Dass hier nichts missverstanden wird, ich bin ein großer Filmfan. Ja. Aber man kann das eine mit dem anderen überhaupt nicht vergleichen. Und das Theater wurde ja dann oft, als das Kino erfunden wurde, erst recht der Tonfilm, wurde Theater oft tot gesagt. Das Theater wird nicht sterben daran. Ist ja auch nicht gestorben.
Hast du denn persönlich mal Fernsehen oder Film gespielt?
Nein, nie.
Nie?
Ich hab mich nie darum bemüht, weil es mich nicht interessieren würde. Mich interessiert auch erstmal, interessieren mich die Proben. Also eine Rolle in 4-5 Wochen zu erproben, mir zu eigen zu machen. Die Zeit habe ich ja im Fernsehen und Film gar nicht. Und das wird ja immer schlimmer. Ich höre von Kollegen, dass richtige Regie kaum noch stattfindet. Man muss das alles selber machen. Ich brauche aber als Schauspieler einen guten Regisseur. Den habe ich da kaum noch. Wird mir gesagt. Und dass man dann eben auch so wie das Publikum die Geschichte erlebt, durchlebe ich sie ja auch jeden Abend. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, mit der Schlussszene anzufangen, nur weil wir die jetzt im Drehplan als erstes drehen müssen, und die Kennenlernszene aber dann hinten zu drehen. Also, na klar, kann man das alles, ich muss es ja nicht, es reizt mich nicht. Und da ich ja von und mit meinen Theatern lebe, bin ich nicht darauf angewiesen, Film und Funk und Fernsehen zu machen. Funk schon eher noch. Also Hörspiele zum Beispiel finde ich spannend.
Aber wenn jetzt Coppola oder Scorsese sagt, ich mache den letzten Film und ich brauche den Buttermann.
Ich brauche den Buttermann als Wasserleiche.
Dann sagst du nicht nein, oder?
Dann würde ich aber nur deshalb ja sagen, weil ich so ein furchtbar neugieriger Mensch bin und mich natürlich bei dieser ganzen Filmreihe schon mal interessieren würde, wie geht das einfach, das vor der Kamera interessiert mich gar nicht so sehr, aber wie diese Riesenmaschinerie ineinander greift, damit dann so ein Film, wo wir jetzt gerade bei Hollywood sind, entsteht, das würde ich wieder spannend finden. Gar nicht, wie das gedreht wird. Na gut, also da würde ich mitmachen und dann immer in den Drehpausen, die wären wahrscheinlich für mich spannender als das eigentliche Drehen, weil ich gucken würde, wie wird das gemacht hier. Das würde, fände ich, wieder spannend.
Ja gut, die Leute halt auch kennenlernen dann und so. Wenn, ja, dann hast du ja auch die Möglichkeit dazu und so. Aber ja, also okay. Aber ich meine, was ich halt wirklich gedacht habe ist, und das kommt ja auch bei dem Stück rüber, als ich da gesehen habe, da wo ich gedacht habe, wo haben sie denn den gefunden, dass ich gedacht habe, also du hast ja irgendwas. Ich glaube, wenn du heute in irgendeinem Film oder in irgendeiner Serie mitspielen würdest, die irgendwie viele Leute schauen würden, da wärst du schon dieser Typ, wo man sagen würde, ich habe das Gefühl, dass ich den kenne. Es gibt so Leute, die tauchen auf einmal auf und man hat das Gefühl, man kennt die, weil die halt irgendwas mitbringen, was, weißt du, so...
Man selbst empfindet das ja nicht so. Ich habe das, sowas Ähnliches, was du jetzt gerade sagst, habe ich mal mit Blümchen erlebt. Ich spielte mit Blümchen Theater und eröffnete das Stück. Also der Vorhang ging auf und ich war alleine auf der Bühne und ich spielte eine Vorstellung im schönen Wunstorf, das ist bei Hannover. Und der Vorhang riss oder sprang. Also der Vorhang ging einen Meter auf und dann fuhr er aber nicht weiter, weil irgendein Seil da oben runtergesprungen war von der Rolle. Ja. Und das Licht war schon am Angehen, das heißt, die Leute im Saal hatten mich schon gesehen. Und dann machte der Techniker fast reflexartig das Licht wieder aus, weil der Vorhang ja nicht aufging. Und dann dachte ich, naja, du kannst dich ja jetzt hier nicht von der Bühne schleichen, die haben dich ja alle schon gesehen. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Ich merkte also, es wird einen Moment dauern, da muss irgendwer kommen und da hochklettern und es geht nicht jetzt sofort weiter. Und dann habe ich nur zu dem Techniker gerufen, sodass die das auch unten hörten, mach mal Licht wieder an. Und dann hat er das Licht an, dann bin ich auf die Vorbühne gegangen und habe gesagt, meine Damen und Herren, hier wird was repariert und wir machen mal so weiter. Und dann habe ich so mit denen so 5 Minuten so Smalltalk gemacht. Und man selbst hört sich ja dann nicht, muss aber wohl auch wieder ganz witzig gewesen sein, weil Blümchen kam hinterher an und sagte, du musst ins Fernsehen. Und ich sagte, na ja, die haben auch gerade auf mich gewartet. Also ich bin nicht ins Fernsehen gegangen. Mich hat keiner gefragt, ich habe mich aber auch nicht beworben. Ich bin ganz glücklich am Theater.
Naja, und das mit dem Theater, muss man ja sagen, das machst du ja richtig gut. Vor allem, was ich ja auch ganz toll finde, ist, dass du es ja wirklich auch schaffst, da bekannte Namen nach Braunschweig zu locken. Das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, oder, für so ein Theater?
Das kann ich eigentlich gar nicht mehr beurteilen, weil wir holen sie jetzt schon so lange. Also es funktioniert damit halt einfach gut. Und weil wir ja auch Gastspiele außerhalb Braunschweigs machen, da kaufen dann die Orte auch lieber Stücke mit Namen ein als ohne. Und das sind ja auch, also ich lerne die alle vorher kennen, die ich engagiere. Und ich hole auch nur Leute, die ich irgendwie, mit denen ich gut kann und die gut mit mir können. Ich würde jetzt nicht irgendeinen Promi holen, nur weil ich wüsste, der macht das Haus voll. Wenn ich mit dem aber mich nicht umgeben möchte, dann habe ich auch schon Leuten gesagt, nee, danke schön, dann lieber nicht. Das ist ja auch Lebenszeit, die wir da jeden Tag, wir sind 7 Tage die Woche meist im Theater und das soll auch allen Spaß machen. Deswegen ist der Promi dann nicht so wichtig, wie es vielleicht jetzt den Anschein hat. Aber man hat natürlich ganz tolle Begegnungen dadurch. Also Jürgen von der Lippe hat bei uns gespielt, ganz toller Mensch. Tanja Schumann ist immer wieder da. Eva Habermann ist jetzt das erste Mal, aber bestimmt auch nicht das letzte Mal da. Also Wolfgang Spier, der Altmeister des Berliner Boulevards, hat bei uns mit 90 sein letztes Stück gemacht. Jörg Plewe hat bei uns sein letztes Stück gemacht. Also ganz, ganz viele. Manon Strachey kommt immer wieder zu uns. Also ganz ganz viele waren in den 21 Jahren jetzt bei uns. Michael Schanze hat sein letztes Stück bei uns gemacht. Max Schautzer hat sein, nicht sein letztes Stück, aber hat ein Stück bei uns gemacht. Naja, also die Liste könnten wir jetzt noch weiterführen. Und das sind tolle Begegnungen, die ich auch dann so in der Nachschau nicht missen möchte.
Mhm. Ja, ich glaube, also ich meine, ich denke mal, in Großstädten, so Berlin, Hamburg und Köln vielleicht auch oder so, da ist das wahrscheinlich auch eher gang und gäbe, oder? Dass man da Theaterstücke hat mit bekannteren Schauspielern, die dann dort spielen. Braunschweig ist ja schon eine relativ große Stadt, habe ich jetzt, ich war das erste Mal ja dort. Ja. Aber trotzdem nicht so das Erste, was man damit verbindet, oder? Dass man sagt so die...
Nein, das kannten die auch hier nicht, die Braunschweigerinnen und Braunschweiger, bevor wir das gemacht haben. Also, und die sind aber, die Menschen hier sind sehr, sie sind sehr treu in Braunschweig und sie sind sehr, sehr freundlich. Also das sagen mir immer alle, diese Schauspieler, diese namenhaften, die dann eben aus Berlin, Köln, Hamburg, München kommen, die sagen immer, ach, die sind alle so nett hier und so freundlich. Na klar, aber die sind natürlich auch, wenn die dann mitkriegen, dass Jürgen von der Lippe, der war dann mit Proben und allem, war der, glaube ich, fast 10 Wochen in Braunschweig, hat hier ja wirklich gelebt. Mhm. Und ging einkaufen und ging essen und ging wahrscheinlich auch mal zum Friseur oder weiß ich was. Das finden die natürlich dann toll. Das hat natürlich hier eine andere, kriegt einen anderen Stellenwert und hat eine andere Aufmerksamkeit, als wenn Jürgen von der Lippe jetzt in Hamburg oder in München zum Friseur geht. Ja, so. Also sie lieben das sehr und wir natürlich auch.
Bist du denn angesprochen in Braunschweig? Bist du auch bekannt?
Naja, ich bin jetzt der dienstälteste Theaterleiter in Braunschweig nach 21 Jahren. Also man muss nur lang genug da bleiben, dann kommt das ja von alleine. Das ist ja kein Verdienst. Und das ist auch das Schöne in Braunschweig. Es ist zwar eine Großstadt mit 250.000 Einwohnern, aber sie ist so klein, dass man sich noch kennt. Und mich grüßen natürlich Abonnenten auf der Straße oder ich treffe den Buchhändler um die Ecke und so und dann plauscht man. Oder die Leute sagen, oh, das war ja toll. Oder wenn ich spiele, werde ich natürlich dann öfter angesprochen, weil Leute sagen, wir waren gestern da, haben Sie gesehen, toll oder so. Das mag ich ja auch. Das ist ja, ich habe immer früher schon gesagt, ich möchte kein Prominenter sein, aber der Star in Celle oder so, in so einer kleinen Stadt, so in so einer, so, und dass man auch mal rausfahren kann aus Celle und dann kennt einen auch wieder keiner. Und dann kann man sich auch wieder ganz normal benehmen, ohne dass man darauf achten muss, oh Gott, darf ich jetzt hier hupen, wenn die sehen, dass ich der Theaterleiter bin oder so. So das, also, ja, in Braunschweig ein Star bin ich ganz glücklich und selig, aber darüber hinaus muss auch nicht sein.
In Braunschweig ein Star, das ist auch ein toller Name, für vielleicht für deine Autobiografie später mal.
Oh Gott, ja, die müssen wir nicht machen.
In Braunschweig ein Star. Immerhin.
Ja, immerhin.
Ja, gab es denn mal, also ohne Namen zu nennen, aber gab es auch Leute, die schon mit dir, auch bekannte Leute, die mit bei dir gespielt haben, wo du sagst, das muss nicht nochmal sein?
Nein, es gab aber schon bekannte Leute, ohne dass ich Namen nenne. Ich habe, wie gesagt, ich lerne die immer vorher kennen. Also ich besuche die zu Hause oder man trifft sich, wenn die gerade woanders spielen. Es gab schon 2, 3, die ich kennengelernt habe und hinterher gesagt habe, nee, danke. Okay. Und die hätten uns das Haus voll gemacht, das weiß ich, weil die ziemlich prominent waren. Aber ich wusste, da hast du so viel. Also wenn ich mich dann jeden Morgen, also der normale Betrieb geht ja weiter. Wir können uns auch nicht, ich bin auch nicht dafür da, mich 24 Stunden um eine Person zu kümmern. Ja, das wäre auch ungerecht allen anderen gegenüber. Und wenn ich merke, dass da so diese Aufmerksamkeit gewünscht wird, weil man meint, man sei nun was Besonderes, dann brauchen wir das auch nicht.
Also das ist aber auch sozusagen, du kannst dir das wirklich leisten, auch den Luxus leisten, zu sagen, ich mache das nicht, weil es geht hier um mehr als nur irgendein so Name-Dropping, sondern ich möchte auch irgendwie eine schöne Zeit haben, sozusagen.
Ich glaube, den Luxus kann man, also jeder im Leben kann sich immer das leisten, Nein zu sagen. Das hat natürlich immer einen Preis. Man muss sich nur selber fragen, ist man bereit, den zu zahlen? Und da ich aber morgens in den Spiegel gucken möchte und auch meinen Mitarbeitern gegenüber irgendwie noch auftreten möchte, ganz normal, leiste ich mir das, ja. Hm. Aber das kann jeder, wenn die Leute sagen, ich habe gar keine Wahl, denn man hat immer eine Wahl. Was, das hat alles seinen Preis und ob man bereit ist, den zu zahlen, das muss man mit sich selbst ausmachen oder abwägen, aber man hat immer eine Wahl.
Ja, man hat immer eine Wahl, aber es ist natürlich auch die Versuchung. Also, weißt du, wenn du sagst, naja, ich habe da jemanden an der Hand und das könnte natürlich ein ganz anderes Licht auf das Theater, auf mich. Wir haben immer volles Haus und die Versuchung kann ja sehr da so ein bisschen dieses, dass die Schlange sozusagen, weißt du, im Garten Eden
Ja, auf die sind wir ja schon einmal reingefallen, aber da muss man darauf achten, dass das nicht nochmal passiert. Also wir sind damit bisher gut gefahren.
Ja, das ist aber, wie gesagt, ich glaube, das ist natürlich so eine Typfrage. Ich habe ja, weil zum Beispiel, ich verfolge hier zum Beispiel diesen Podcast sehr, sehr ehrgeizig, ja, und der kommt jeden Sonntag raus und so weiter und so fort. Und so durch meine Geschichte mit Kurzfilmen und alles, so kam das eine zum anderen, dass ich auch so viele aus Kabarett-Comedy-Bereichen so einfach Leute auch so mit der Zeit kennengelernt habe, die dann immer wieder kommen und dann aus dem einen ergibt sich das andere. Aber manchmal habe ich auch tatsächlich schon Leuten abgesagt oder habe es nicht gemacht, die auch vielleicht ein bisschen bekannter waren, weil dieses ganze Prozedere schon am Anfang, wenn das so losgeht und mit Assistenten und dies und Zahlen nennen und das nennen und wie macht man, und es wird immer komplizierter und das kann, und dann habe ich schon irgendwann so für mich gesagt, nee, das machst du jetzt nicht, weil du lebst davon, aber ich lebe nicht davon, ich habe noch einen anderen Job, aber ich will mir das nicht antun, das ist ja auch mein Baby, so der Podcast, weißt du, ich will mir da auch nicht irgendjemand reinsetzen, der irgendwie scheiße ist, das ganze Gespräch ist dann auch nichts.
Ja, ich glaube, aber da, genau, so mache ich es eben auch, so machst du es und so mache ich es, und ich glaube, ein ganz guter Parameter bei mir ist zumindest immer mein Bauchgefühl. Hm. So, und wenn man auf sein Bauchgefühl hört, habe ich noch nie schief gelegen.
Hm. Ja, ich finde auch. Das ist ja auch, dann kommt das ja auch so sympathisch rüber. Also das ganze Projekt, was du da machst und so, das kommt ja auch alles so, ich meine, ich kenne die anderen Stücke nicht, aber das ist ja auch ganz, ganz wichtig, glaube ich. Wahrscheinlich ist es sogar für so eine Größe, also für so eine Stadt in dieser Größe vielleicht sogar, wo du jetzt gesagt hast, jeder kennt jeden so ein bisschen, ganz wichtig, dass man da nicht irgendwie sich so isoliert von den Zuschauern, und das passiert vielleicht, wenn man irgendwann nur noch dem schnöden Ruhm und Mammon hinterher rennt, oder?
Na, absolut, man muss, also ich war vorher, also ich bin eigentlich gebürtiger Hannoveraner, bin da aufgewachsen, habe da studiert, habe da meine ersten Erfahrungen am Theater gemacht, ging dann 3 Jahre nach Bonn, habe da nochmal Theaterleitung gelernt, und dann gingen wir nach Braunschweig, und dann haben alle die hannoverschen Freunde haben gesagt, naja, dann zieht er doch wieder nach Hannover. Und das sind ja nur 60 Kilometer zwischen Hannover und Braunschweig. Also es gibt diverse Leute, die das in die eine oder andere Richtung jeden Tag zur Arbeit pendeln. Mhm. Und dann habe ich gleich gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Wenn ich für ein Publikum in einer Stadt, in diesem Fall Braunschweig, könnte aber ja auch jede andere Stadt sein, Theater mache, dann will ich und muss ich da auch leben. Weil dann kriege ich doch nur mit, wie die Leute hier ticken. Das kriege ich doch nicht mit, wenn ich mit dem Auto morgens da reinfahre und abends wieder nach Hause fahre. Mir war klar, wenn ich in Braunschweig ein Theater mache, dann werde ich jetzt Braunschweiger. So. Ja. Und das versuche ich seit 21 Jahren.
Ja, ja, gelingt dir ja auch, oder? Also,
das ist ja, ich ja, dann, also, mein, ja. Also wenn wir jetzt ganz, ganz eingefleischte Braunschweiger würden sagen, man braucht da mehrere Generationen, zu, um Braunschweiger zu werden, wahrscheinlich. Aber ich konnte dann immer sagen, ich bin ja freiwillig hier, und außerdem habe ich dieser Stadt einen Sohn geschenkt. Also ich meine, mehr kann ich dann in diesem Leben auch
nicht
mehr
machen. Das ist ja toll.
Okay. Ja, also wir sind nicht zur Geburt nach Hannover gefahren, sondern
der ist Braunschweiger. Der ist
Braunschweiger.
Voll, ja, mit, also genau, der mit Leib und Seele sozusagen.
Ist ja, blieb ja auch nichts anderes übrig. Ja, genau. Ist man ist ja, was man ist, also wo unsere Eltern uns hinschicken sozusagen. Aber ich glaube, dass, wenn man sich darüber Gedanken macht, um auf deinen Ausgang zurückzukommen, jetzt möglichst authentisch sein zu wollen, ich glaube, das ist schon wieder falsch. Entweder ist man das, weil man das, was man macht, aus Liebe und Leidenschaft macht, oder man ist es nicht. Das kann man, glaube ich, nicht künstlich herstellen. Oder wenn, merken die Leute das auch. Also in meiner Idealvorstellung macht ja jeder den Beruf, den er unbedingt gerne machen will. Hm. Und sei es bei Lidl oder Aldi an der Kasse zu sitzen. So. Hm. Na klar, muss man manchmal auch Sachen machen, die keinen Spaß machen, das muss ich ja auch. Aber im Grunde ist für mich die Herausforderung bei Erziehung, bei Kindererziehung, ist, das Talent eines Kindes zu wecken oder zu entdecken und dann zu fördern, sodass jeder Mensch das gerne machen kann. Und wir leben ja hier in einem Land, wo man ja, wenn jetzt nicht beide Eltern Alkoholiker oder Hartz-IV-Empfänger sind, dann hat man ja alle Chancen in diesem Land.
Ja.
Ja, man, also es gibt freie Schulbildung, selbst ein Studium kostet nicht Unsummen wie in Amerika. Also wenn man was will, dann kann man es machen. Also appelliere ich immer auch an die jungen Leute, hört doch auf eure Träume, macht das. Wenn ihr Astronaut werden wollt, dann versucht's. Man kann es. Es gibt ja ein paar Astronauten.
Mhm. Ja, und vielleicht braucht man auch immer noch mehr jetzt, wenn irgendwann Mars besiedeln und so, und dann klar.
Also wenn wir in Ruanda jetzt leben würden, hätten wir ganz andere Probleme. Aber wir leben hier Gott sei Dank in einer friedlich-freiheitlichen Demokratie. So, und da hat man alle Chancen, wenn man sie erkennt und wenn man sie nutzt. Ich bin das beste Beispiel.
Also bist du ein Optimist, ein grenzenloser Optimist.
So weit würde ich auch nicht gehen, dafür bin ich dann doch zu deutsch. Ich sage immer, ich bin der pessimistischste Optimist, den ich kenne. So würde ich es mal formulieren.
Aber siehst du da...
Ich bin schon eher optimistisch. Also für mich ist das Glas eher halb voll als halb leer. Und trotzdem habe ich natürlich, schwingt dieses deutsche, melancholische, ach, wie schlecht geht's uns allen gerade, schwingt immer so ein bisschen im Untergrund mit. Ich versuche, das klein zu halten.
Ja gut, aber du bist trotzdem, ich meine, du hast ja gesagt, du bist jetzt, wie alt bist du? 50?
50, ja.
50 bist du. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Ja, danke.
Aber das heißt, du bist aber trotzdem, fühlst dich immer noch in der Blüte deines Lebens mit 50? Also im Sinne von, du hast Bock irgendwie, weil du jetzt das gesagt hast mit den, jeder hat diese freie Wahlentscheidung, Sachen zu machen, die er will. Und fühlst du dich auch so, dass du sagst, jetzt, ich mache alles das, was ich will.
Ich fühle mich nicht mehr in der Blüte meines Lebens, weil ich schon merke natürlich, dass jetzt gewisse Dinge einfach anstrengender sind, als sie vor 20 Jahren waren. Also körperlich anstrengender. Das merkt man schon. Okay. Mhm. Merkt man schon Unterschied. Mit 30 hat man alles so, also da gab's ja, da musste man nicht mal schlafen. Also das ging alles so. Das ist mit 50 dann schon nicht mehr ganz so. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mein Leben lang meine Träume und Vorstellungen umsetzen. Und das möchte ich auch, wenn ich so alt werde, mit 90 noch. Die werden dann wahrscheinlich langsamer, die Träume, und kleiner. Aber ich möchte jeden Tag, ich bin auf jeden Tag neugierig. Und möchte das dann irgendwie umsetzen, was mich da treibt.
Ja, das meinte ich ja auch so ein bisschen. Also so eher das, dass du nicht jetzt sagst, naja, jetzt bin ich ja schon 50 und so und bald bin ich ja 60 und dann ist es schon vorbei.
Nein, das interessiert mich auch eigentlich nicht. Also das sind ja alles nur Zahlen. Also ich habe einen Freund, der ist 85, der ist topfit und der ist so wach und so hell noch, weil er so viele Ideen auch immer noch hat. Der ist ein gutes Beispiel. Natürlich kann man immer, wenn ich jetzt mit 65 Alzheimer kriege oder sowas, dann habe ich Pech, dann nützen mir auch meine Träume nichts mehr. Aber solange man gesund ist und sich ein bisschen fit hält, auch was ich versuche zu tun, dann will ich doch neugierig sein und alles erleben dürfen und mitnehmen klingt so negativ, aber jede Chance nutzen, die sich mir bietet, so vielleicht besser ausgedrückt.
Ja, ich habe da jetzt extra nochmal nachgefragt, weil ich finde das ja toll, gerade so, also ich will nicht sagen in deinem Alter, ich bin ja auch nicht so viel jünger. Schön, wenn man noch alte Menschen trifft, die so optimistisch sind. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, ich habe zum Beispiel, es gibt eine Sängerin, Kabarettistin, die Alice Köfer, mit der mache ich auch verschiedene Formate in meinem Film, in meiner Film-Talkshow. Ja. Und die hat jetzt die ist so alt wie ich so, also ich bin 46, die ist jetzt auch, glaube ich, 46. Und die hat jetzt eigentlich erst angefangen, richtig als Kabarettistin durchzustarten. Die wird auch immer erfolgreicher von Tag zu Tag. Und das finde ich ganz toll, weil ich das auch so empfinde und sehe und es auch so ein bisschen mein Credo ist, dieses nicht, weil ich habe auch, ich arbeite ja noch als Barkeeper in meinem anderen Leben, ja, bin ich ja Barkeeper und da habe ich auch Leute in meinem Alter, die sind, sagen, ach, das ist alles so anstrengend und ich will nicht mehr und überhaupt und dann, also die haben das Gefühl, die Zeit ist vorbei. Und,
aber dann würde ich doch sagen, mach doch was anderes.
Ja, also, natürlich.
Na los, dann jetzt. Jetzt.
Ja. Also, aber die haben manchmal ja gar nicht mehr die Energie. Deswegen finde ich es so erfrischend, wenn man jemanden trifft wieder wie dich.
Ja, weißt du? Die hat man ja auch nicht, wenn man Dinge machen muss, die man nicht machen möchte. Da hätte ich auch keine Energie. Da muss man sich ja, da braucht man ja die ganze Energie schon, um sich dahin zu schleppen. Ja. Also ich habe jetzt noch, mein Theater ist ja nur angemietet. Wir haben einen ganz tollen Vermieter, aber ist ja nicht Eigentum, die Immobilie. Also es ist gemietet und ich habe jetzt noch Mietvertrag bis zum 31. Dezember 2043. Dann bin ich 70. Mhm. Und meine größte Horrorvision ist schon, dass ich dann in Rente gehen muss. Da würde ja jeder, also ich meine, wir reden ja gerade über Rente mit 63, wo ich nur denke, um Gottes Willen, was soll ich denn dann vielleicht noch 30 Jahre machen? Also nur rumsitzen zu Hause ist ja furchtbar. Also das ist doch schlimm, sowas. Mhm. Sucht euch doch, also auch die Rentner, sucht euch doch Aufgaben. Und die Aufgabe kann jetzt nicht sein, also meiner Meinung nach, 10 Monate mit dem Wohnmobil durch Spanien zu fahren oder sowas. Man muss doch was machen. Also dann wird man alt. Man muss, ich sehe das bei uns, wir haben 4 Rentner, die bauen unsere Bühnenbildner. Der älteste ist 83. So, wir brauchen die. Die werden gebraucht und das hält die jung und frisch und die sind total gut drauf, weil die wissen, hey, wir haben eine Aufgabe. Hm. Und nicht nur Briefmarken sammeln, sondern wir müssen hier ein Bühnenbild fertig kriegen, weil da ist Premiere und da können wir auch nicht sagen, ach, können wir das 2 Wochen später fertig haben? Nein. So, und so möchte ich alt werden. Mit Aufgaben.
Aber woher hast du denn den Optimismus und diese positive Grundeinstellung? Hast du dir die selbst angeeignet oder?
Nee, glaube ich nicht. Ich habe eine ganz tolle Familie gehabt. Ich bin in einer ganz tollen, ganz normalen Mittelschichtsfamilie am Stadtrand von Hannover groß geworden. Und mit Familie meine ich jetzt nicht nur meine Eltern und meinen Bruder, sondern ich meine ganz viele Tanten, Onkels, Großtanten, Großonkels, Großeltern. Das waren, die wohnten alle so in 2, 3 Orten in und um Hannover. Und da habe ich mich immer geliebt, angenommen und aufgehoben gefühlt. Und das war ganz toll.
Die dich sozusagen auch bestärkt haben, kreativ und künstlerisch tätig zu sein?
Ja, also das haben sie nicht explizit so formuliert, aber sie haben immer unterstützt, was ich gemacht habe. Und da das kreativ war, haben sie das auch unterstützt.
Okay, ja, ja gut, hätte ich auch sagen. Es gibt ja auch viele Beispiele, wo man vielleicht genau das Gegenteil auch. Also bei Kabarettisten stelle ich das öfter mal fest. Die kommen oft aus Familien, die entweder gar nicht politisch waren, zum Beispiel, oder ganz konservativ und sehr bürgerlich sozusagen. Und dann also, dieser Ausbruch stattfindet, weißt du?
Eine Großtante, die immer sagte, Kind, mach doch was, also wie willst du davon mal leben und so. Das gab es natürlich auch, diese Ängste. Man hat sich schon gesorgt auch. Aber nun war ich auch so, dass ich darauf nicht so viel gegeben habe. Also ich war immer schon sehr, fordernd ist das falsche Wort, aber ich habe meinen Willen dann auch immer schon durchgesetzt. Schon als Kind. Meine Mutter hat, glaube ich, gelitten manchmal unter mir.
Die hast du beherrscht oder was?
Ja, oder? Naja, ich glaube, es war manchmal gemacht, schon anstrengend, dass ich immer ich hatte immer Ideen und wollte das immer dann auch umsetzen und immer gleich und sofort und bin schon 4 Wochen zu früh geboren. Ich habe gesagt, ich hatte keine Zeit. Ich wollte einfach, glaube ich, in diese Welt und wollte hier loslegen.
Alles klar, okay. Bist du rausgekommen, hast du direkt gesagt, ich habe keine Zeit, wo ist die Bühne? Ich muss
so, los. Ja, genau, so ungefähr.
Ja. Ist denn dein Sohn auch künstlerisch tätig?
Na, also nein, überhaupt nicht.
Überhaupt
also der, nicht. Der macht Musik ein bisschen, also spielt Klavier und der entwickelt sich jetzt so, wo ich überhaupt keine Ahnung dafür habe, so in, was ihn sehr interessiert, er näht. Also er will so in Richtung, wahrscheinlich so in Richtung Modedesign. Da kommt jetzt der besorgte Vater, der sagt, Kind, wie willst du davon leben? Und dann trete ich aber einen Schritt zurück und denke, ja, du hast Theater gemacht und hast es auch geschafft, davon zu leben. Also wenn das dann sein Ding ist, dann muss er das machen. Er hat neulich mal zu mir gesagt, Papa, der ist jetzt 17, ich nähe lieber, als am Handy zu daddeln. Da habe ich mir gedacht, das ist in jedem Fall besser. Also, und wenn es dann Nähen ist, dann ist es eben bei ihm Nähen. Jeder muss seins finden.
Ja, also erstens hört man das ja nicht so oft und zum anderen ist also das ist auch was Besonderes sozusagen. Und dann ist es ja eigentlich auch was Kreatives, oder?
Also, wenn's kreativ ist ja bestimmt. Also ich glaube ja, dass wir viel mehr Menschen, also selbst ein Mathematiker muss ja kreativ sein oder ein Informatiker, ja, das ist ja auch Kreativität. Also ich glaube, dass auch das ja eines der wesentlichen Dinge ist, die uns von Tieren unterscheidet, dass wir eben was erschaffen können und nichts anderes ist ja Kreativität. Mhm. Also Herr Benz, der das Auto entwickelt hat, war ja auch kreativ zum Beispiel. Also Ingenieure sind kreativ, also es ist ja nicht nur so, dass jemand, der künstlerisch tätig ist, kreativ ist, sondern auch der Gemüsegroßhändler, der sich jeden Morgen wieder überlegen muss, wie kriege ich ja meine Ware los, der muss ja auch kreativ sein. Also Kreativität ist ja was Schaffendes, was ganz Tolles, eine ganz tolle Kraft, die eigentlich, glaube ich, in uns allen steckt, in ganz unterschiedlichen Ausprägungen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Für mich, ich habe ja auch eine Tochter, die ist 15 und die will eigentlich jetzt die tanzt sehr gerne, die will eigentlich wirklich eine Tanzausbildung auch machen und auf eine weiterführende Schule da gehen und so. Und ich bin da total glücklich mit. Also für mich wäre es der Horror gewesen, wenn sie gesagt hätte, ich will eine Bankkauflehre oder sowas machen. Das wäre für mich ein Horror gewesen, hätte ich gesagt. Was ist los mit dir? Warum?
Was habe ich falsch gemacht? Ein paar Banker brauchen wir auch, davon abgesehen. Aber ich finde ja gut, wenn die Jugendliche heute überhaupt einen Plan haben oder eine Idee, einen Plan müssen sie ja gar nicht haben. Aber wenn die so lustig, ich weiß gar nicht, und also das finde ich bedauerlich.
Viele.
Bedauerlich, ja, aber es liegt ja immer irgendwo ran. Muss man sich halt auch kümmern als Eltern.
Ja, aber ich glaube auch immer so ein bisschen, der Alltag manchmal der Eltern, ich sehe das an den Freundinnen von ihr, der Alltag der Eltern ist dann doch nicht so spannend, weißt du, haben dann ein Haus, was finanziert werden muss und 2 langweilige Jobs, sage ich mal so, und einer fährt morgens da in die Richtung und der andere in die Richtung, dann kommen sie wieder zurück und dann am Wochenende gibt es dann Feuerwehrfest und so, also alles auf dem Land, ja, so. Da hat man natürlich nicht so eine Inspiration oder so Vorbilder, sondern da kommt eher das, was auch meine Tochter mir erzählt, kommt eher dieses, oh, ich will eigentlich entweder nicht so werden wie meine Eltern oder es kommt halt, naja, irgendwas, wo ich halt viel Geld mit verdiene. Das ist auch immer so ein Spruch, der ganz oft kommt. Ja,
schlimm. So.
Ja, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm, weil das merken sie aber erst, wenn sie den Job haben. Ja,
ja und viel, was ist erstmal viel Geld? Das ist ja sehr relativ. Und ich glaube, dass man ja nur gutes Geld verdient, wenn man auch gut ist in seinem Beruf.
Ja.
Das so. Stimmt. Und ich habe, alle sagen immer, du musst aufpassen, dass du dich nicht auspowerst. Ich hatte noch nie einen Tinnitus. Ich glaube auch nicht, dass ich einen Herzinfarkt kriegen werde, weil mich das alles mit Freude erfüllt. Ich habe ja, natürlich habe ich auch mal Stress, wenn irgendwas dringend fertig sein muss oder vor einer Premiere nicht klappt. Aber ich habe ja nicht diesen Stress, den manche Menschen haben, die sich montags dahin schleppen schon und denken, oh scheiße, wieder bis Freitag, wann ist endlich Wochenende. Und für mich ist Wochenende immer furchtbar, ehrlich gesagt. Weil da haben ja, man hat mein Büro frei, sollen sie auch haben. Aber da kann ich also ja nicht mit denen arbeiten, kann keine Ideen entwickeln. Also für mich ist der schönste Tag der Woche Montag, weil da geht's wieder los. Ich bin ein Montagsliebhaber, darf man aber nicht morgens Radio hören, die machen bei Montags andere Ansagen.
Also, ja, das stimmt.
So, ich liebe Montage.
Ich liebe Montage, auch ein toller T-Shirt.
Ja, auch ein schöner Titel.
Aufdruck, ich liebe Montage.
Sonntage finde ich furchtbar.
Ja. Wobei, du bist natürlich auch, muss man sagen, für einen Podcast, auch wenn man dann hier, ich habe auch eine YouTube-Version, wenn man dann auch so kleine Schnipsel, solche Reels oder Shorts schneidet, ist natürlich, kriege ich fast nichts raus. Du bist zu positiv. Eigentlich ist das Gift fürs Internet. Also,
die okay, Sendung also sind so wir jetzt negativer. Ja. Aber ist das nicht furchtbar? Also, man kann ja lesen und gucken, wo man will. Alles ist immer negativ. Warum denn? Warum ist es denn negativ? Also wenn ich was Negatives angucke, dann gucke ich mir Bilder vom Zweiten Weltkrieg von dem zerbombten Braunschweig an. Mhm. Dann sage ich, das war negativ. So, ja. Was ist denn hier negativ gerade? Mhm. Also, na klar, jetzt kommen jetzt die Veganer kommen und sagen, die armen Tiere werden gequält und die Greta Thunberg kommt und sagt, ja, das wird immer wärmer, die Erde. Ja klar, da müssen wir was gegen machen. Aber deswegen müssen wir doch nicht noch schlecht gelaunt sein dabei.
Ja. Na gut, jetzt hast du schon mal jetzt hast du schon mal vegan, hast du schon mal gesagt, Greta Thunberg hast du schon mal gesagt, da kann ich vielleicht was rausschneiden. Das kann ich dann irgendwie so stückeln. Das ist irgendwie was negative Kritik am besten. Ja, Florian Buttermann übt Kritik an Greta Thunberg. Sowas kriege ich da irgendwie hin. Ja. Ich schneide das anders, weiß ich.
Was kriegen wir noch? Kann ich noch was gegen Gendern? Das ist mein Lieblingsthema.
Gendern wäre noch gut. Ja. Ich wollte dir eigentlich vorher so eine Liste schicken, aber
hast du nicht gemacht.
Da hätte ich es besser gemacht. Ich wusste ja nicht, dass du so positiv drauf bist. Das ist ja unangenehm. Ich dachte, du wärst ein bisschen
negativer,
pessimistischer. Gut, ich jetzt. Ja, bitte. Nein, ist toll. Aber jetzt sag nochmal.
Dann hättest du mich in Corona anrufen müssen. Entschuldigung, wenn du was. Da hättest du mich ganz anders erlebt, natürlich, wenn man so ausgebremst wird. Ja, das hat.
Habt ihr doch so eine Freilichtbühne oder so gehabt?
Ja,
oder?
Wir haben dann ganz schnell was gemacht. Aber ich war schon drauf und dran in so eine. Also hatte zumindest. Ich bin kein Arzt, aber ich würde es mal eine depressive Verstimmung nennen, wenn man erstmal Berufsverbot hat. Das hatten wir ja faktisch, alle, die wir Theater machten. Und auch sah, dass die Leute jetzt auch nicht mehr kommen. So, und auf einmal kommt man sich mächtig überflüssig in diesem Land vor. Und dann haben wir natürlich, das habe ich so 2 Monate, habe ich das so mit mir rumgeschleppt. Und dann haben wir überlegt, okay, jetzt machen wir was. Dann haben wir, ich finde ja immer, dass man aus jeder Krise was mitnehmen, also man lernt ja nur aus Krisen. Und das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber im Nachhinein möchte ich diese Corona-Zeit gar nicht mehr missen, wenngleich sie uns ganz viel gekostet hat, also an mental. Aber sie hat uns auch wachsen und stärker werden lassen. Mhm. Aber in der Zeit war es schon nicht so witzig.
Naja gut, aber ich weiß ja nicht, ich kenne das ja nicht im Vergleich, aber wahrscheinlich hat nicht jeder auch aus der Situation was gemacht. Also wenn man ein Theater zum Beispiel hatte oder so Dings. Ich meine, die Leute haben es versucht vielleicht, viele gerade Künstler, viele sind ja auch Existenzen da total kaputt gegangen, ja. Aber das liegt dann vielleicht auch wieder an deinem Wesen, oder? Dass du gesagt hast,
ich mache da bestimmt
was draus und so.
Also ich werde nie vergessen, die Zeitung interviewte mich, nachdem dieser Lockdown irgendwie eine Woche alt war. Und da habe ich natürlich erstmal nur, was sollte ich da auch sagen, das war ja nur das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte für uns. Und so war auch das Interview. Und dann habe ich nur gedacht, und dann haben die wieder angerufen, nach 2 Monaten oder sowas. Und dann habe ich gedacht, du kannst ja jetzt nicht alle 2 Monate denen die Hucke voll nölen, das will doch kein Mensch mehr lesen dann irgendwann. Dann sagen die, jetzt kommt der Buttermann wieder. So. Und da habe ich gesagt, und dann habe ich überlegt, okay, du hast jetzt damals waren es glaube ich 18 Jahre lang dieses Theater gemacht und das ist ja auch wie Brezelbacken, jedes Jahr 7 Stücke rausbringen, hier 4 in Hannover. Also da kommt man ja auch nichts zu was anderem, zum Beispiel drehen. Jetzt könntest du doch die Zeit, wenn du jetzt das nicht machen kannst, was du vorher immer machen musstest und auch wolltest, dann nutzt doch die Zeit jetzt und mach Sachen, die du eben schon immer mal wolltest, aber nie Zeit war. Dann nutzt doch jetzt mal dieses Zeitfenster. Und das haben wir dann gemacht und haben damit dann sogar noch Geld verdient. Und dann war es auch spannend wieder. Und auch kreativ. Weil diese Kreativität, die vorher da war, die war ja mit Corona nicht weg. Die hatte erstmal einen Schock kurz, so war wie eingefroren. Aber dann wollte die ja wieder, die wollte ja wieder raus und die musste ja auch raus. Und dann haben wir das eben mit ganz vielen neuen Projekten gemacht.
Also Freilichtbühne heißt so klassisch Corona, ihr habt dann auf der Bühne da mit Abstand gespielt oder was?
Und die es war ja Lockdown und dann irgendwann war, konnte man ja absehen, okay, im Sommer können sich Leute mal wieder treffen, also ich rede jetzt von 2020, aber dann draußen und auch nur mit Abständen. Dann haben wir einen ganz tollen Wirt hier gefunden in Braunschweig vom Heinrich, den Thomas Tegmeier, der hat da hatte ein großes Lokal, dem ging es ja genauso schlecht wie uns. Der hat so ein bisschen, glaube ich, To-Go gemacht, aber das war ja nun kein Vergleich zu dem, was er vorher hatte. Und der hatte einen Biergarten mit einer Bühne, wo eigentlich so eine Konzertbühne, wo man so ein kleines Orchester draufsetzen kann oder sowas. Und dann haben wir da Theater gespielt und haben gleich aus dem Stand im ersten Jahr 4.500 Zuschauer gehabt. Und es war eben auch so toll zu sehen, wie diese Leute danach gelächzt haben, dann auch, dass sie endlich mal wieder Theater sehen konnten. Mit eben diesem Abstand draußen. Und aber es war so schön, den Leuten wieder was wiedergeben zu können. Und das haben wir gemacht, während das Staatstheater hier nichts gemacht hat in Braunschweig. Also wir haben draußen gespielt, ohne Subventionen. Und das haben wir dann 3 Jahre lang gemacht, also auch im Sommer 21 und im Sommer 22.
Und ging das nach Corona auch für das Theater jetzt, also für die Komödie am Altstadtmarkt, ging das dann erst schleppend wieder los?
Oder na klar, wir durften ja auch da erst nur mit Abständen und dann waren es erst, musste man 3 Plätze freilassen, dann musste man 2 Plätze freilassen, irgendwann war es dann nur noch einer. Na klar, es hat gebraucht, also ich sag mal, dass das Publikum jetzt wie vor Corona strömt, das ist eigentlich erst seit Herbst 23 so. Also es hat 3 Jahre gedauert ungefähr.
Naja, okay, also hat schon so lange gedauert. Und hast du in der Corona-Zeit manchmal gedacht, also vielleicht dann am Anfang, weil's so dann eher so getrübt warst, aber auch gedacht, dass es vielleicht nicht mehr so wird, wie es mal war? Oder hast du das nie gedacht? Weil ich hatte schon das Gefühl, also ich habe davor immer mal wieder sporadisch in der Gastro gearbeitet, dann danach, jetzt arbeite ich seit 1,5 Jahren wieder in der Gastronomie und ich habe dann so gedacht, wow, das habe ich ja in der Corona-Zeit, ich das nie gedacht, dass die Leute wieder sich so toll anhusten und anniesen können, weißt du, und wieder krank also, arbeiten und wie war das bei dir?
Ja, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass der Optimismus die ganze Zeit ungebrochen war. Ich habe schon auch gedacht, hoffentlich wird das wieder und wie wird das wieder? Aber andererseits, ich meine, Theater gibt es seit über 2000 Jahren, da gab es mehrere Pestwellen, 30-jährige Kriege und. Also und der Mensch, da wären wir wieder bei dem, was ich vorhin sagte, der Mensch hat eben auch das Bedürfnis, und ich merke das selber, ich gehe heute noch viel öfter und auch bewusster, treffe ich mich mit Leuten und wir gehen essen oder setzen uns abends nochmal auf ein Getränk irgendwo hin. Seitdem wir das eben da in dieser Corona-Zeit nicht konnten und durften, finde ich, genieße ich das jetzt viel bewusster noch als vorher.
Ja, ich weiß, also da habe ich noch nicht da gearbeitet, aber ich weiß, dass auch das Jahr danach sozusagen war das knallvoll, also war das wirklich, da hast du keinen Platz mehr gefunden, das ist dann so ein bisschen abgeebbt, wobei es geht, also es läuft immer noch wie verrückt, aber trotz alledem so, die Leute hatten einen furchtbaren Drang
da irgendwann. Ja, ich habe das erlebt, das war dann, also Lockdown war ja 20 auf 21, der zweite dann, der war das ja schon. Und, oder war es sogar, kann auch Frühjahr 20 sogar, also nach dem ersten Lockdown gewesen, war ich dann an der Ostsee mal und dann machten da die ersten Lokale wieder auf. Und das war April, nee, dann musste der zweite Lockdown gewesen sein, war April oder es war noch schweinekalt draußen, die machten auch nur draußen. Und dann habe ich da gesessen mit meiner Frau, ich glaube, mein Sohn war auch noch dabei und dann haben wir so einen Burger da gegessen. Ich weiß nicht mal mehr, ob er gut war, aber wir haben den gefeiert, als wäre es sonst was gewesen. Nur, dass man wieder mal in ein Lokal gehen konnte und sich da hinsetzen und was essen konnte. Also es war schon ein gehöriger Einschnitt.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja schön, wie du das sagst, dass man sagt, das ist so verwurzelt mit uns, auch das Theater sozusagen und das Geschichten erzählen und Geschichten sehen und erleben, dass da nichts kommen kann, was das je verändert. Ja.
Naja, das verändert, also das Theater in seinen Ausprägungen verändert sich ja immer, ne?
Ja.
Aber ich glaube eben, dass Leute sich immer treffen werden, so wie sie immer auf Konzerte gehen werden. Und sie sind früher zu Mozart gegangen, wenn der irgendwo gespielt hat, und heute gehen sie eben zu Rammstein oder weiß ich wem. Also die Musik verändert sich oder die Kunstgattungen werden sich verändern, Theater auch immer. Aber dass man sich da trifft, das glaube ich, da habe ich keine Angst. Und jetzt nach Corona dann sowieso nicht.
Aber jetzt so das Stichwort Veränderung, wenn man sich jetzt dieses 4 linke Hände, ist ja schon ein bisschen älter, hast du ja gesagt, das Stück selber. Das heißt, es ist auch so ganz leicht so, dass man merkt, es ist ein bisschen aus einer anderen Zeit, was ich ganz toll finde, weil es erinnert mich eher an meine Jugend, sage ich das.
Ja, mich auch.
Genau. Was man so im Fernsehen an Stücken vielleicht mal gesehen hat und so. war ja früher viel mehr so, gell, dass auch so Theaterstücke im Fernsehen übertragen worden sind.
Ja, absolut, ja, ja.
So heute fast gar nicht mehr so, gell.
NDR macht es noch ein bisschen so mit Ohnsorg. Ja. Ich glaube, einmal im Jahr oder sowas. Früher haben die das, glaube ich, 5-6 Mal im Jahr gemacht.
Ja.
Also kein Vergleich.
Aber um möglicherweise noch etwas Kontroverses aus dir rauszubekommen, merkst du denn, also der Zeitgeist hat sich ja trotzdem ein bisschen verändert, musst du dich danach auch ein bisschen orientieren, wenn du Stücke aussuchst, oder ist das dir egal? Also wenn weißt du, ein Stück aus den 50ern oder so, das ist ja dann teilweise vielleicht Frauenbild ist noch anders oder machst du das modern? Also,
erstmal würde ich das Wort müssen nicht, das Wort müssen klingt ja so, als würde man es nicht gerne machen. Aber wir müssen natürlich immer am Ball der Zeit. Ich werde nie vergessen, als ich anfing, Theater zu machen in den 90ern, da lernte ich einen Theatermacher aus Fürth kennen und der sagte mir, also wir haben jetzt nächstes Jahr ein Gastspiel hier von der Reeperbahn, ein Stück Ladies' Night. Ich so, ah, was ist das denn? Ja, da geht um arbeitslose Männer. Gab hier diesen Film, ganz oder gar nicht, nachdem dieses Stück dann, oder ich glaube, das Stück gab es vor dem Film sogar. Und ja, und zum Schluss strippen die. Ich sage, wie die strippen? Ja, die ziehen sich auf der Bühne aus. Habe ich gesagt, Entschuldigung, auf einer Theaterbühne ziehen sich Männer aus? Ja, es ist in Hamburg ein Riesenerfolg auf der Reeperbahn. Und da habe ich gesagt, ich höre mich noch, ja gut, auf der Reeperbahn, da macht das ja funktionieren, aber doch nicht hier in Fürth oder auf einer anderen Theaterbühne. Ja, und kurz nach Theatereröffnung haben wir das Stück gespielt. Also, und es haben alle Theater gespielt. Also da verändert sich ja primär was, natürlich auch ganz akut, ja, weil es auch sich in der Gesellschaft wandelt, Gott sei Dank ja auch wandelt, das Frauenbild. Also früher in diesen Komödien, wenn wir diese ganzen alten so, die es auch im Fernsehen gab, in den 70ern, da war das ja, ich sag mal, Mann brach Ehe und Frau war zu blöd, es zu merken oder hat ihm großzügig verziehen. Ja, das macht ja heute keine Frau mehr. So blöd ist ja keine Frau. Also das haben auch früher die Frauen nur gemacht, weil sie das machen mussten, weil sie gar keine wirtschaftliche Alternative hatten. Zumindest in Westdeutschland. So, und solche Stücke kann man natürlich heute, würde ich auch nicht mehr bringen wollen. Das finde ich uninteressant. So, also heute muss man starke Frauen auf die Bühne stellen, Figuren, so, die den Männern sagen, wo es lang geht. Und das finde ich auch spannend. Und da wandle ich mich gerne. Also Theater muss schon am Ball der Zeit bleiben, immer. Das versuchen wir. Ich meine, wir haben Stücke, wir haben Uraufführung gemacht, wir haben Honig im Kopf gemacht zum Beispiel. Eine Tragikomödie, wo es ja um Demenz geht. Ja? Also wir haben Oskar Schindlers Liste auf die Bühne gebracht. Wir versuchen uns da auch immer wieder neu zu erfinden, damit es auch für die Leute nicht langweilig wird. Ich versuche nie, zwei Stücke zu machen und schon gar nicht hintereinander oder in einer Spielzeit, wo die Leute sagen, ach, das war doch so ähnlich wie das, was wir gerade erst gesehen haben. Also da würde ich ja auch als Abonnent mein Abo nicht verlängern. Ich versuche schon, eine größtmögliche Vielfalt da mit unseren 7 Stücken pro Jahr und 4 in Hannover auf die Bühne zu bringen. Aber sonst wäre es mir auch zu langweilig.
Ja, aber schon jetzt zum Beispiel ein bisschen so nach dem, also so nach deinem eigenen, so nicht Gusto, aber so, weißt du, wenn ich jetzt dieses Stück 4 linke Hände ist ja ihr seid ja trotzdem, ist ja nicht so, dass die Eva jetzt extremst als starke Frau raussticht, sondern es ist ja schon ausgewogen zwischen euch beiden.
Es ist ausgewogen, genau. Ja, das darf ja auch sein, bitte. Aber wir haben zum Beispiel das Originalstück geht noch weiter. Wir haben 2 Bilder gestrichen hinten. Ah. Und dann, es gibt noch ein Bild, da streiten sie sich dann wieder. Bei uns endet das ja mit dem ersten Kuss, wo die sich als Paar sozusagen finden. Da ist für mich auch das Stück zu Ende. Und da sind wir auch wieder bei dem, was du vorhin sagtest. Da bleibt es dann der Fantasie der Zuschauerinnen und Zuschauer überlassen, wie das nun weitergeht. Ob die nun einen Tag zusammenbleiben, ein Jahr oder bis ans Lebensende, soll sich jeder bitte schön selber ausdenken. Und das Originalstück geht aber weiter. Sie streiten sich dann nochmal und sind dann auch wieder kurz vorm Trennen. Und dann im allerletzten Bild wird sie schwanger und sie beschließen, zusammenzubleiben. Und das, finde ich, ist für mich also kein Schluss mehr, den ich heute sehen will auf einer Bühne, dass ein Paar zusammenbleibt, weil jetzt Kinder erwartet werden. Das war vielleicht in den 80ern noch so, da konnte man solche Stücke noch so schreiben. Das finde ich also absolut, wir wissen heute, es ist viel besser, wenn Paare sich trennen für Kinder unter Umständen.
Okay.
Das war mir dann zu altbacken, das haben wir dann gestrichen. Also so. Aber natürlich darf man starke Frauen und auch starke Männer. Die Männer müssen jetzt nicht immer die Volldeppen sein, nur weil die Frauen jetzt zum Zuge kommen. Nee, das darf da schon. In dem Fall ist es ja sehr ausgewogen. Und das lieben auch die Leute, glaube ich, weil wir uns den ganzen Abend da fetzen und kabbeln, bis wir uns zum Schluss kriegen. Und dass das immer pari ist, finde ich das Schöne an dem Stück.
Ja, und ihr seid ja beide so ein bisschen schusselig sozusagen in der Rolle.
Ja, genau. Ja, absolut.
Also beide haben so, deswegen meine ich, das ist ja ausgewogen, es wäre jetzt anders, wie wenn du nur der Volldepp wärst und sie wäre total die Powerfrau, dann wäre so ein bisschen dieser, dann würde ich sagen, negativer Zeitgeist, wo man das zu übertrieben versucht darzustellen, eigentlich was Gutes damit erreichen will, aber eigentlich dann ein bisschen kaputt macht, finde ich. Ja.
Ja.
So. Ja. Und jetzt noch, sag nochmal, jetzt ganz zum Schluss nochmal zum Geschichten erzählen, trotz alledem, weil das ist ja auch diese Geschichten finden, die Geschichten selber erzählen. Du schreibst ja auch viele Stücke selber, ja, gell? Auch für andere Theater in ganz Deutschland.
Ja, ja, absolut. Ja.
Genau, das hast du ja kurz auch erwähnt. In der Szene bist du wahrscheinlich auch recht bekannt, oder?
Ja, die Szene ist nicht so groß. Ist
wenn nicht
man
so
sich
groß.
Da jetzt über 20 Jahre tummelt, als Autor, Schauspieler und Regisseur dann, und Theaterleiter, dann kennt man sich. Es gibt einen Bühnenverein, da sind wir Mitglied. Es gibt eine Interessengemeinschaft der Tourneetheater, da sind wir Mitglied. Also wir kennen uns alle. Ja.
Na ja, gut, aber in ganz Deutschland, es gibt ja schon viele Theater, oder?
Ja, aber es gibt nicht so viele private, nennen wir das Wort nochmal, obwohl ich es nicht mag, Boulevard- oder Unterhaltungskomödientheater. Da gibt es vielleicht, kommen wir da, ich habe sie nicht gezählt, aber vielleicht kommen wir auf 20, 25.
Ach, mehr gibt es gar nicht.
Ja? Nee. Es gibt natürlich freie Theater und Off-Theater. So, aber das ist ja wieder eine ganz andere Szene, will ich es mal nennen.
Aber ist das denn dann, also gab es das dann wie zu unserer Kindheit mehr? Haben die alle zugemacht oder ist das?
Es gab schon einige mehr. Also wenn ich so an München denke, da gab es noch zwei mehr, da gibt es jetzt inzwischen nur noch eins. In Hamburg gab es noch ein paar. Also ja, da haben schon einige zugemacht.
Okay, also so, es ist immer noch, ja gut, ich meine, ich finde ja, wenn man das, aber es war vielleicht auch so ein bisschen dieses Erlebnis, aber wenn man das da, ich habe das ja so kennengelernt, ich bin erstmal nach Braunschweig rein, bin da irgendwie an dem, im Rotlichtviertel angekommen und habe erst so gedacht, oh Jesus, aber das ist Braunschweig und so, das ist ja, keine Ahnung. Und dann bin ich ja in das Theater und dann sind wir da essen gegangen, da war das ja eine ganz andere Welt und eine sehr schöne Stadt, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das war ja so, das hat so auf der, also das, das war so ein schönes Gefühl, das war so wie auf, das gehörte so auch das Theater, das war so organisch, das war so gar nicht so dieses, wo man sagt so, das Theater stirbt und da sitzen nur, weißt du, ihr hattet volles Haus und so und sonst, ich lebe hier in Darmstadt, hier ist die Szene jetzt auch nicht so groß, aber...
Da gab es auch mal eine schöne Komödie, die ist auch zu, seitdem der Mann gestorben ist.
Ja, das stimmt, die ist auch zu, Komödie Tapp meinst du, gell? Ja, genau, ist auch zu, aber man sagt ja so wie beim Staatstheater, was wir hier in Darmstadt haben, so wenn ich mit Leuten spreche, die da hingehen, ich habe eine Kollegin gehabt, die ist sogar mit 20, 21 immer ins Theater gegangen, was ja eher ungewöhnlich ist. Und sie hat immer gesagt, ich bin immer wirklich die Jüngste. Also es sind auch immer die Gleichen. Ja, die haben so ein Abo, die setzen sich da immer hin, gucken jedes Stück. Und dann hat natürlich das Theater Angst, dass es irgendwann nicht mehr sozusagen die anderen Generationen erreicht oder irgendwann, weißt du so. Und das habe ich jetzt in Braunschweig bei euch ja überhaupt nicht das Gefühl gehabt. Da habe ich ja gedacht, das blüht und wächst und gedeiht und ist ja großartig und so weiter. Deswegen habe ich ja gar nicht so das Gefühl gehabt, dass es eher so etwas, was heute nicht mehr so zeitgemäß ist, das Theater. Im Gegenteil, ich habe ja das Gefühl gehabt, die Leute wollen und brauchen das.
Irgendwie. Ja, absolut. Aber das liegt vielleicht auch an uns, als ich angefangen habe hier, war ich... kurz vor meinem 30. und meine damalige Frau war 29 erst. Also wir waren ja sehr jung. Hm. Und damit war natürlich auch unser Team sehr jung. Und das ist auch bis heute noch jung. Also wir haben auch ältere Mitarbeiter, aber wir haben eben auch ganz junge, die gerade Mitte 20 sind. Und das strahlt ja auch dann so ein Betrieb aus. Und wir legen immer großen Wert darauf, dass unser Theater möglichst schön ist. Also nicht nur, dass das, was auf der Bühne stattfindet, irgendwie passend und richtig und gut ist, sondern auch, wir haben jetzt neue Stühle letztes Jahr für den kompletten Saal angeschafft. Wir haben neue Toiletten gemacht vor ein paar Jahren. Wir haben neues, also wir versuchen immer, die Leute sollen reinkommen und sollen unten schon sagen, oh, hier fühle ich mich ja wohl. Und das sind einmal ist das das Interieur, aber es sind natürlich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter hinter der Bar, dass die eben nett sind und freundlich sind. Da legen wir alle bei uns im Team leben da sehr, sehr großen Wert drauf und ich glaube, dass sich das dann auch überträgt. Ich hatte gerade, neulich war eine Schauspielerin aus Berlin da, die hat das ähnlich wie du geschildert und war ganz geflasht und sagt, das ist ja so toll hier und so schön. Ich sage, ja, aber das muss man halt auch so machen. Wenn man nur da sagt, naja, wir haben halt ein Theater, kommt mal rein. Das ist ein bisschen wenig heute. Naja. Ich vergleiche das immer mit Roncalli. Man kann Zirkus machen wie irgendein armer Wanderzirkus, da geht dann aber natürlich keiner hin, wo irgendwie die Tiere noch geschlagen werden. Und dann kann ich Zirkus machen wie Roncalli. Und da gehen die Leute natürlich rein, weil es einfach toll ist. Und der Zirkus beginnt bei Roncalli am Eingangstor und nicht erst in der Manege.
Das stimmt. Das heißt auch
so muss man auch Theater machen.
Die Schauspieler werden bei euch nicht geschlagen, kann man schon mal sagen.
Bei uns wird niemand geschlagen. Bei uns hat sich auch noch niemand geschlagen.
Schade. Ich versuche ja die ganze Zeit irgendwas aus dir rauszukriegen, irgendwas Kontroverses.
Wir sind eigentlich ganz langweilig.
Damals, als die sich geprügelt haben auf offener Bühne und alle entsetzt und dann hat es auch angefangen zu brennen und es war furchtbar.
Um Gottes Willen, nein, also bitte nicht.
Nein, nur ein Schauspieler hat angefangen zu brennen, das ist vielleicht einfacher.
Ach so, okay.
Ja, das und geht.
Ist draußen.
Ja, draußen, genau. Nee, aber ich wollte nochmal jetzt eben sagen, was ich angefangen hatte, eben mit dem Geschichten erzählen. Das ist ja das, was so die Kernkompetenz ja eigentlich wurde. Das ist ja deine Liebe sozusagen.
Die Triebkraft.
Die Triebkraft, ja, dabei. Ja. Und das heißt, bist du immer am Suchen? Bist du immer interessiert an neuen Geschichten oder an alten Sachen, die du adaptieren kannst? Oder wie gehst du damit um? Du durchlebst das ja wahrscheinlich tagtäglich sozusagen, oder?
Ja, das ist also nicht tagtäglich, Gott sei Dank, dann wäre es sehr anstrengend. Also mal sucht man und guckt wirklich, was kann ich adaptieren oder sieht. Aber so eine Inspiration kann dich ja überall anspringen. Also du liest einen Artikel in der Zeitung und denkst, ach Mensch, ich habe einen Bericht gesehen auf Dreisat, glaube ich, war es über Stradivari. Und dann ist da irgendein Mann in Mittelamerika, ist wegen so einer Geige ermordet worden. Ja, hab ich gedacht, Mensch, da kann man doch einen Krimi draus machen, der Stradivari-Mord oder so. Also kommt gleich so eine, so habe ich dann, verfolge ich nicht immer jede Idee weiter natürlich, aber so kommt so eine Idee, fliegt einer. Oder man liest was oder man hört was, hört eine Geschichte und denkt, ach, da könnte man ja was draus machen. Oder das passt, also ja, es kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und da wäre ich wieder bei dem, was ich vorhin sagte, und dann zugreifen. Also, manche Ideen brauchen auch lange, nicht? Ich habe also mehrere Stück Ideen, die schreibe ich dann so auf. Das sind auch nur erste Ideen, Skizzen, die liegen 10 Jahre manchmal. Dann arbeite ich wieder ein bisschen dran, dann liegen sie wieder. Also ist auch nicht so, dass jede Idee dann sofort nun umgesetzt wird gleich. Ich hatte im Dezember eine Idee, da war das Stück dann wirklich im Februar fertig. Das brach sich richtig so raus. Und dann gibt's andere Ideen, die wollen sehr lang reifen und brauchen sehr lang. Und ob sie jemals ein Stück dann werden, schauen wir mal.
Mhm. Und ist das für dich so, dass Geschichten eigentlich auch, wie man so sagt, so wie, was weiß ich, sagen wir mal, die Heldenreise oder was auch immer, dass es eigentlich wie nur so Parameter gibt, die sich in jeder Geschichte wiederholen, dass es eigentlich auch immer die gleiche oder gleiche Geschichten sind, die wir uns immer gegenseitig erzählen?
Naja, also man kann jede gute Geschichte kann man auf einen Kernsatz reduzieren und der lautet, jemand will etwas haben und hat Probleme, es zu bekommen. So, weil wir alle natürlich, und dann wollen wir natürlich, in dem Regelfall wollen wir dann sehen, dass er es auch zum Schluss kriegt, weil wir alle ja in unserem Leben immer wieder auch scheitern und wir wollen, glaube ich, indem wir uns Filme angucken, Bücher lesen, ins Theater gehen, Hörspiele hören, wollen wir Bewältigungsstrategien ja erfahrbar machen, wie wir dieses Leben hinkriegen und wir wollen sehen, dass der Held der Geschichte, mit dem wir uns ja dann identifizieren, möglichst obsiegt. Das ist das, was wir eigentlich wollen, wenn wir uns Geschichten antun. Und das wollten wir schon, das hat schon Aristophanes hat schon solche Stücke geschrieben bei den Griechen vor 2.000 oder 3.000 Jahren. Und das zieht sich bis ins heutige Hollywood weiter. Wenn James Bond mal, ich stelle mir mal vor, der würde erschossen. Ja,
ist er ja. Shitstorm möchte ich. Ja, aber ist er ja. Er ist ja ich im letzten Teil.
Ja. Wir schauen mal, wie das weitergeht. Also so, oder man würde ihm nur die Beine abhacken und dann der nächste James Bond im Rollstuhl. Das stelle ich mir mal vor, ja. Also würde ja kein Mensch mehr reingehen.
Ja.
Das wäre modern. Das wäre modern.
Das wäre Zeitgeist. Das
James Bond im Raketenrollstuhl dann oder sowas. Ja. Also ich würde reingehen.
Florian, endlich sagst du mal was Kontroverses. Sehr gut, super. Ja, genau. Perfekt. Ja, absolut. Das wäre eine super Idee. Ich würde auch reingehen, tatsächlich. Würde ich mir gerne angucken. Wäre zeitgemäß und hat man noch nie gesehen. Ja.
Sagen. Oder James Bond divers oder so. Also, ja.
Ja gut, das überlegt man ja auch immer, aber da sagt man natürlich dann auch immer so, also die Frau Brokkoli, ob sie das dann wirklich macht, wahrscheinlich nicht. Ja. So.
Nein.
Ja, nee, ist wirklich so. Man überlegt das. Oder die Bond-Fans haben ja alle Angst.
Die würden ja.
Alle Angst, dass das passiert und so weiter. Aber wahrscheinlich passiert das nicht. Da können wir schon mal Entwarnung geben. Aber das hast du schön runtergebrochen, gerade das mit der Geschichte. Das finde ich interessant. So habe ich es noch nie auch, glaube ich, so einfach gehört, dass man was jeder will was haben oder der Held will was haben und dann schau mal.
Problem ist zu bekommen.
Ja, was ist denn dann mit den. Auch mit Filmen oder Geschichten, wo der Held das nicht bekommt, das kann doch trotzdem eine Faszination auf uns ausüben, oder?
Ja, das hängt ja dann davon ab, wie geht man mit dieser Niederlage um und ist die dann wirklich eine Niederlage? Es kann ja auch nur erstmal eine vermeintliche Niederlage sein.
Hm. Ja, aber das ist halt ein anderes Genre, sage ich mal. Es ist halt ein
furchtbares Drama. Ja, oder man entscheidet sich als Autor bewusst jetzt mal zu sagen, okay, ich lasse das jetzt so. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, die man treffen kann. Bei einer Komödie zum Beispiel würde ich sie jetzt nicht treffen. So, da wollen die Leute ja irgendwie beseelt nach Hause gehen und nicht irgendwie, dass dann alle abgemetzelt werden oder so. Das, ja.
Wie viele Stücke hast du denn jetzt noch für dieses Jahr zum Beispiel in der Schublade? Also was, du hast ja schon, es gibt ja einen Jahresplan, oder? Bis Ende des Jahres?
Ja, also die ich noch schreiben muss, dieses Jahr glaube ich nur eins. Aber ich habe natürlich viele Ideen. In der Schublade sind viele Ideen immer. Und
was du schreiben musst, wird dann wann aufgeführt, was du jetzt noch schreibst?
Also das, was ich jetzt noch schreiben muss, wird aufgeführt Anfang 26. Also ich könnte es auch nächstes Jahr noch schreiben, aber ich will es eigentlich dieses Jahr.
Und die Stücke, die aufgeführt werden, die sind schon fest geplant bis Ende 2025, oder?
Bis Sommer 2026 ist der
bis
Plan.
Bis Sommer 2026. Das ist alles schon sozusagen organisiert.
Ja, so lang ist der Vorlauf. Du musst ja die Schauspieler dann auch engagieren. Dann verkaufen wir die Gastspiele an die Orte. Die müssen das ja wieder an ihre Abonnenten weitergeben. Also die kaufen jetzt ein bis Sommer 26. Ja.
Ah, okay. Das ist ja auch, ist das auch ein interessanter Teil der Arbeit?
Ja, auch ein nerviger, weil das einen ja immer unter Druck setzt. Du musst jetzt. Andererseits, wenn ich den Druck nicht hätte, ich meine, der Spielplan muss ja dann auch irgendwann mal fertig sein.
Ja.
Man kann ja nicht da irgendwie sich ewig Zeit lassen mit. Spannend ist das natürlich insofern, als dass wir ja jetzt vorausahnen müssen, was wollen die Leute denn 25, 26, also in anderthalb Jahren sehen.
So.
Das ist ein bisschen immer wie Sternen gucken.
Ja, okay. Okay.
Und man kann ja, ein befreundeter Theaterleiter hat immer gesagt zu mir, man kann ganz schnell Millionär werden, es muss nur 2 Jahre lang ausverkauft sein. So. Nun ist kein Theater 2 Jahre, nicht mal ein Jahr ausverkauft. Also das heißt, das ist auch das Spannende natürlich, Stücke zu finden, von denen man natürlich immer hofft, dass die jetzt besonders gut laufen. Okay. Man ist dann gar nicht enttäuscht, wenn sie nicht so gut laufen, also nur halb voll sind oder sowas. Aber man hat ja immer so, ich vergleiche das immer mit Goldschürfen. Man geht ja hin und weiß eigentlich, ich werde jetzt nicht die auf das große Nugget heute stoßen und trotzdem macht man es ja, weil es spannend ist. Oder Lotto spielen, ja. Also wenn man die Wahrscheinlichkeit sich ausrechnet, dann dürfte ja keiner Lotto spielen. Mhm. Und trotzdem machen es die Leute.
Mhm. Ja, absolut. Deswegen mag ich ja zum Beispiel auch das, was ich tue hier. Das finde ich zum Beispiel auch interessant. Das ist bei YouTube ja so. YouTube ist ja ein sehr schweres Geschäft, sage ich mal mittlerweile. Vor 20 Jahren, wenn einer gesagt hätte, man kann im Internet Geld verdienen, hätten sie alle mit dem Kopf geschüttelt, ja. Aber ich verdiene ja kein Geld damit, aber trotz alledem habe ich manchmal, wenn ich diese Shorts, diese kurzen Videos schneide, ich hatte letztens eins, da hat ein Schauspieler irgendeine Geschichte mit Til Schweiger erzählt. Und das Ding wurde dann irgendwie 45.000 Mal geklickt und dann hatte ich auf einmal wieder 200-300 Abonnenten mehr. Und so von, also an zwei Tagen.
Genau, so spannend.
Weißt du, aber das
und du
ist
weißt
so,
ja auch nicht, wie entwickelt sich so ein Gespräch.
Ja.
Du wusstest ja vorher nicht, was kommt da jetzt raus, wenn wir uns unterhalten.
Ja, genau. Und das ist so etwas, das kann passieren. Das kann sofort passieren, das kann auch nicht passieren. Das ist immer so, je nachdem, was man, entscheidet der große Algorithmus, den wir alle anbeten und irgendwie der Zufall oder was auch immer. Und das ist auch so ein bisschen wie Goldschürfen. Ja,
ja, genau.
Man hat aber auch, und das muss man sagen, weil man ja immer sagt, nee, heute ist alles schwieriger als früher. Man hat immer noch alle Möglichkeiten. Also zum Beispiel auf diesem Gebiet hat man alle Möglichkeiten.
Hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, als man früher hatte. Ne? Kann man viel schneller einen Film produzieren, als man das früher konnte zum Beispiel. So,
Beispiel. Auch das, ja, absolut.
Es ist nicht alles schlechter, nein.
Nein, und du stehst ja dafür, absolut. Das war ja, ich gehe ja heute voller guter Laune, gehe ich ja raus nachher. Die Leute wissen gar nicht, warum ich so fröhlich bin. Also ich habe den Buttermann getroffen.
Ich bin gespannt, was meine Frau sagt, wenn sie das hört. Die wird sagen, du bist zu Hause nie so fröhlich.
Ja. Sag mal, aber jetzt nochmal die allerletzte Frage. Gibt es einen Schauspieler oder eine Schauspielerin mit, auch eine Bekannte, also muss auch kein Deutsche sein, mit denen, die du unbedingt gerne mal im Stück hättest, wo du aber sagst, das wird schwierig, aber wo du sagst, das
ja, also Maggie Smith.
Ah, okay.
Dann wird es wohl nicht werden in diesem Leben. Und dann durfte ich sehen auf der Bühne, die hätte ich auch gern gehabt, eben ist inzwischen verstorben, Angela Lansbury.
Ah, okay. Das ist ja interessant.
Die habe ich mit 90 noch in London auf der Bühne gesehen. Das war ein Erlebnis.
Das ist ja toll. Ja, du hast auch so ein bisschen so affin, also englisch-affin, gell? Für so englische Stücke.
Ja, England-affin. Ich lebe im falschen Land eigentlich. Ja. Aber ist jetzt so.
Ja. Naja, gut. Mein Vater ist ja Engländer gewesen. Ich bin ja halber Engländer. Deswegen,
ja, du glücklicher.
Ja, ja, ich habe damit aber nichts zu tun mit dem Land. Ich bin so ein Papier-Engländer. Ich habe zwar den Pass, aber sonst
nicht. Sogar noch den Pass?
Ja, ich habe den Pass. Ja,
gebe ich drum? Ja, gut. Also.
Ja, kann vielleicht was organisieren.
Können Kannst wir du mich adoptieren?
Was sich daraus alles ergibt aus diesem Gespräch, unglaublich.
Ja, siehst du.
Habe ich noch einen Sohn.
Einen Englischen. Der noch weniger Englisch ist als du.
Ja, mal gucken. Wenn wir mal, schauen wir mal. Sprechen wir nachher nochmal drüber. Gut, lieber Florian, also wir verlinken natürlich hier dein Theater und alles, was mit dir zu tun hat. Und wir sprechen natürlich explizit hier den Zuschauern in die Seele und ins Herz, dass ihr fahrt nach Braunschweig, wenn ihr nicht schon da lebt. Und schaut euch die neuesten Stücke von Florian Battermann an, ja?
Oder auch nach Hannover natürlich gerne. Und wenn ihr den Podcast hört und lebt in Darmstadt oder in München oder in Wien, dann geht da in die Theater, weil Theater sind toll, überall.
Ja, absolut, absolut. Also in diesem Sinne ganz offiziell, bleib noch in der Leitung, aber ganz offiziell vielen lieben Dank, lieber Florian.
Ich bedanke mich.
Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich hoffe, dass wir uns irgendwann eines Tages mal wieder auch persönlich sehen.
Ja, ja, immer gerne.
Okay.
Ich danke.
Dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.